Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Es war das Derby of Love und Werder konnte es dank eines frühen Tores durch Samuel Bangula für sich entscheiden. Gegen den FC St. Pauli war die Mannschaft von Horst Steffen taktisch etwas anders eingestellt und zeigte eine starke Defensivleistung. Die Fans allerdings mussten bis zum Ende zittern, weil St. Pauli insbesondere in der zweiten Hälfte nochmal gefährlich wurde. Wir sprechen über die Partie und haben auch schlechte Nachrichten dabei. Werder wird wohl erstmal auf zwei wichtige Spieler verzichten müssen. Ihr seid mit am Start, eure Nachrichten gingen an die 0160 982 13 mal die 8 und die 4. Und heute schnappen wir uns meinen Deichstubenkollegen Malte Bürger, der die Freunde aus Hamburg gestern höchstpersönlich im Stadion begrüßt hat. Braun gebrannt zurück aus Griechenland. Moin Malte, Kalimera.
Ja, moin moin. Ja, das meiste ist mittlerweile weg. Hier ist es ja wirklich schweinekalt. Mir fehlen gefühlt seit 3 Wochen, jetzt bin ich wieder da, 20 Grad jeden Tag und da bin ich echt eine Memme. Ich möchte meine Wärme zurück. Umso schöner, dass es dann gestern doch einen angenehmen Fußballnachmittag gab, auch wenn der ja doch einigermaßen zugig war. Und ja, er war auch fußballerisch nicht spektakulär, aber ich finde, er hat auf anderen Ebenen eben doch interessante Erkenntnisse geliefert.
3 Punkte sind 3 Punkte am Ende. Ich habe ja schon überlegt, ob wir dir so mobile Heizstrahler besorgen, die du jetzt im Winter mit dir führen kannst. Ich bin noch nicht ganz klar, wie wir das mit der Energieversorgung machen. Ja, aber gefühlt warst du irgendwie ein halbes Jahr weg oder kam nur mir das so vor?
Sag mal, also das ist ein Skandal. Also wir haben wahrscheinlich länger jetzt nicht miteinander geschnackt, das stimmt tatsächlich. Aber es war jetzt nicht so, als sei ich hier komplett untätig gewesen. Erhebe ich den Finger und schreie Einspruch. Also faul war ich keineswegs und ich war auch nicht ein halbes Jahr weg, es waren nur 2 Wochen.
Ah, dann kam mir da, dann war die Sehnsucht einfach so groß, das kann sein.
Das kann ich natürlich verstehen.
Ja, ihr Lieben, ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich meine Stimme im Stadion gelassen habe, ist aber gar nicht so. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, dass euch das nicht zu sehr in den Ohren wehtut. Ich gebe mir Mühe, heute nicht so viel zu sabbeln, denn das tut ja Malte für uns. Ja, wir mussten gestern ein paar Nerven lassen im Stadion. Zum Schluss wurde das ja nochmal eng. Florian schreibt dazu, jetzt erstmal durchatmen. Dreckiger Sieg, bei dem ich zwar immer noch nicht richtig erkenne, was man spielen will, aber egal. Jetzt sortieren, Stark und Wöber zurückbringen und hoffen, dass Agu nicht schwerer verletzt ist. Ich weiß nicht, wem das bewusst ist, aber wir haben gegen dieselben Gegner letztes Jahr 2 Punkte geholt. Mit den Siegen in Gladbach und gegen Pauli stehen wir, was das angeht, sogar besser da. Darauf kann man hoffentlich aufbauen. Ja, also Flo, fehlt so ein bisschen der rote Faden und die Spielidee. Horst Steffen hat ja mit einem anderen System spielen lassen. 4-3-3 war die Ansage. Geht's dir denn auch so, dass du nicht so richtig erkennst, wohin er mit seinen Ideen den will?
Nee, eigentlich schon. Also ich würde es tatsächlich auf diesen großen Faktor Uneingespieltheit noch schieben. Ne? Dieser Kader ist eben relativ spät erst zusammengestellt worden in seiner jetzigen Form. Ein paar Wochen hat man erst Klarheit, wer steht überhaupt zur Verfügung. Dann hast du immer noch diese verletzten Umstellungen. Und ich finde schon, dass das erklärbar ist oder erkennbar ist, eben aus einer kompakten Defensive. Und das hat man eben dieses Mal gesehen, wie das funktionieren kann. Sogar dann eben nicht mit Doppel-6 wie zuletzt mit Stay und Lien, sondern Lien wieder als alleiniger Sechser. Davor Stay und Puertas auf der 8, die beide, wie ich finde, das echt ordentlich gemacht haben. Das war vielleicht nach vorne nicht immer glanzvoll, aber die haben halt unheimlich viele Bälle gestohlen, was enorm wichtig für die Mannschaft war. St. Pauli hat jetzt auch, das gehört gerade im ersten Durchgang natürlich zur Wahrheit dazu, auch echt wenig angeboten. Aber da musst du eben auch eine Mannschaft haben, die das ausnutzen kann. Und das hat Werder echt gut hinbekommen. Dass du dann halt am Ende zitterst, ist wirklich dieser einzige Vorwurf, den du dir an diesem Tag machen musst, weil die Chancen waren ja da, speziell hinten raus, aber auch schon im ersten Durchgang, um das zu erhöhen. Und dann hätte man wahrscheinlich einen relativ entspannten Nachmittag gehabt. Insofern kann ich jeden verstehen, der da im Stadion gezittert hat, weil aus der Erfahrung heraus Werder in der Vergangenheit entweder hinten raus nochmal richtig wild im eigenen Strafraum verteidigt hätte und dann wäre es brisant geworden oder so ein Spiel eben auf keinen Fall gewonnen hätte, sondern zumindest nur unentschieden gespielt hätte. Aber dass die Mannschaft genau das hinbekommen hat, ohne jetzt richtig nochmal unter Druck zu geraten, finde ich, ist schon ein deutliches Indiz dafür, dass da die Abstimmung immer besser funktioniert. Und wenn sie halt nach vorne hin, und das ist sicherlich was, was viele noch stört, was man auch zu Recht noch anprangern kann, dass da die Abläufe eben noch nicht so richtig funktionieren, was auch daran liegt, dass sich da immer wieder technische Unsauberheiten einschleichen, unter Druck die Bälle viel zu schnell verloren werden. Also das muss sich eben noch bessern. Aber einen grundsätzlich roten Faden kann ich da durchaus schon erkennen, wie es eben funktionieren soll. Und das hat auch diesmal mit der taktischen Umstellung geklappt. Also Romano Schmid als falsche 9 vorne, habe ich auch erstmal komisch geguckt. Hat aber richtig gut funktioniert, fand ich, weil der unheimlich viel unterwegs war und viel gearbeitet hat. Da waren jetzt eben keine großartigen Glanzszenen, was Torschüsse angeht, aber er war halt enorm wichtig durch dieses ständige Anlaufen. Und das ist dann eben nicht immer alles schön. Mhm. Und auch Marco Friedl hat sich ja hinterher dahingestellt, hat gesagt, ja, es war jetzt halt mal richtig dreckig, solche Spiele hast du. Aber die musste dann eben auch ziehen. Und das trifft ja genau zu dem, was der Fan eben auch geschrieben hat. Wenn du diese Punkte dann mitnimmst, dann stehst du halt de facto schon mal besser da. Das heißt jetzt aber nicht automatisch, dass bei Werder wieder alles gut ist. Genauso wenig ist aber eben auch alles schlecht.
Ja, es muss ja auch nicht immer schwarz oder weiß sein. Du hast jetzt gerade die Individualleistung schon angesprochen. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Für mich war das ein Stück weit auch ein Spiel für die zweiten Bälle. Die hat Werder insbesondere in der ersten Halbzeit immer wieder erobert. Und was das Spielsystem angeht, wenn ich da mal eine eigene Meinung mit reinbringen darf, das wurde Ole Werner ja häufig angelastet, dass er nicht reagiert oder sich nicht adäquat vorbereitet auf das Spielsystem des Gegners. Da kann man sagen, das hat Horst Steffen verdammt gut gemacht. Ich schlage aber einfach mal vor, wir lassen den Experten sprechen. Das ist unser Deichstubenfreund Tobias Escher. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume. Er zerlegt uns mal die Partie, dieses 4-3-3.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Ich würde nicht so weit gehen zu behaupten, dass Werder Bremen das Spiel gegen St. Pauli an der Taktiktafel gewonnen hat. Aber Trainer Horst Steffen hat mit seiner Umstellung seiner Mannschaft einen großen Vorteil verschafft. Werder Bremen hat das Spiel in einem 4-3-3 begonnen, anders als zuletzt im 4-4-2. Puertas war diesmal auf einer Höhe mit Stay, man hat also ein Dreimann-Mittelfeld gehabt. Diese Formation hatte diverse Vorteile, vor allem defensiv. Werder Bremen konnte ein bisschen die Formation von St. Pauli spiegeln. St. Pauli spielt in einem 3-4-3. Das heißt, die drei Stürmer von Bremen konnten vorne die Passwege der drei Innenverteidiger kappen. Dahinter konnte Werder Bremen Mann gegen Mann spielen. Stay und Puertas haben die gegnerische Doppelsechs aufgenommen. Gleichzeitig hat St. Pauli ähnlich wie Werder Bremen ohne klassischen Mittelstürmer gespielt. Sinani im Zentrum hat es immer wieder fallen lassen. Hiergegen konnte dann Linnen im Zentrum Mann gegen Mann spielen. So hatte Werder eigentlich im kompletten Zentrum ein Mann gegen Mann. Und das ist, glaube ich, gegen St. Pauli auch ein wichtiger Faktor. Du musst dafür sorgen, dass St. Pauli nicht durchs Zentrum spielen darf. Da wollen sie rein, da wollen sie ihre Kombination auffahren. Und da hatte Werder sehr, sehr gut vorgesorgt. Gleichzeitig hat auch das frühe Tor Werder natürlich brutal in die Karten gespielt. Sie haben es am Anfang geschafft, so ein bisschen die Unordnung bei St. Pauli auszunutzen, weil St. Pauli nicht ganz, glaube ich, damit gerechnet hat, dass Werder am 4-3-3 angreift, und haben dann direkt das Tor gemacht, und danach konnten sie auch ein bisschen aus einer Konterhaltung spielen. Das hat man besonders in der zweiten Halbzeit gemerkt. Nur zum Schluss wurde es ein bisschen kribbelig, da hat dann St. Pauli auf ein sehr offensives 4-4-2 umgestellt, aber Werder hat sofort reagiert, auch auf 4-2-3-1 umgestellt. Man konnte dann wieder spiegeln den Gegner und konnte gleichzeitig die Breite gut verteidigen und über Boniface dann auch zwei Konter fahren, die man hätte auch vielleicht versenken können, dann hätten die Bremer Fans nicht so lange an ihren Fingernägeln kauen müssen. Aber alles in allem war das eine taktisch reife Vorstellung. Steffen hat seine Mannschaft richtig eingestellt. Die Werder-Spieler haben vor allen Dingen defensiv gut funktioniert.
Also Tobi, von dir gibt's ein Lob für das System Steffen. Du unterschreibst das so. Was braucht Werder denn jetzt noch, um so eine kribbelige Schlussphase besser und souveräner runterzuspielen, Malte? Denn ich meine, das ist das, was wir vermeiden wollen. Ich habe schon irgendwie das 1-1 gesehen. Pauli hat sich da jetzt auch nicht besonders gut angestellt, was die Chancenverwertung anging, zum Glück.
Ja, also es ist wirklich nur die Abgezocktheit vor dem Tor eigentlich, weil die Chancen waren ja eben da. Also man kann ja Werder auch nicht vorwerfen, dass es sie nicht gab. Ja, es gab keinen Hurra. Fußball. Dafür hat man eben aber auch sich defensiv nicht entblößt. Also man ist nicht volles Risiko gegangen oder kopflos da offensiv zu Werke gegangen, um jetzt partout den zweiten Treffer zu erzielen. Man hat geduldig auf seine Chancen gewartet, zumindest im zweiten Abschnitt. Das war nicht schön, aber die Chancen gab es ja. Dass dann Patrice Čović am Ende bei dieser Konteraktion das Ding nicht reinmacht, ist ärgerlich, aber ihm irgendwie auch noch zu verzeihen. Der ist halt jung, der kommt nicht so häufig in solche Momente, ist seine allererste Bundesliga-Saison. Hätte er natürlich am liebsten selber reingemacht, also am liebsten Liebsten selbst einfach versenkt. Ja. Er hat sich natürlich darüber geärgert. Das Gleiche hat man ja auch bei Victor Boniface gesehen. Der stand ja noch Minuten nach dem Abpfiff auf dem Platz und hat sich echt wild gestikulierend aufgeregt, dass er dieses Ding am Ende dann nicht gemacht hat, wie viele Fans eben auch. In dieser Szene sieht man dann auch noch mal die Defizite bei ihm, aber am Ende ist es einfach nur so eine Art Killerinstinkt. Das, was Samuel Bangula im Moment so ein bisschen mitbringt, das hat er in Gladbach schon gezeigt mit seinem Tor, jetzt gestern auch wieder, das war kein spektakulärer Treffer, aber er hat das Ding halt einfach genau dahin geschossen, wo er hin muss. Und das geht den anderen noch so ein bisschen ab, die da vorne auftauchen, ob es dann Sugawara bei seiner guten Chance am Anfang war, Karim Koulibaly, der da weit drüber schießt. Das ist, glaube ich, das, was noch fehlt, einfach so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Das kommt durch eine breitere Brust und mehr Selbstvertrauen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, vor diesem Spiel haben ja viele geungt, oh Gott, geht's jetzt wirklich gut weiter? Ist das jetzt wirklich so, dass dieses Auftaktprogramm abgehakt ist? Und natürlich gab es diese Ungewissheit auch in der Mannschaft. Marco Friedl hatte vorher gesagt, das sind jetzt richtungsweisende Wochen. Und wenn es danach geht, ist die Erleichterung natürlich groß. Aber aus der Perspektive von vor dem Spiel musst du so ein Spiel natürlich erstmal auch gewinnen und da bist du eben nicht so frei im Kopf, wie du es in dem Moment vielleicht dann gebraucht hättest.
Also wir haben ja in diesem Spiel auch viele starke Akteure gesehen. Ich habe dich jetzt aber richtig verstanden. Deine These lautet, wenn du vorne vermagst, den Sack zuzumachen und zwar früh genug, dann hast du dieses Zittern am Ende erst gar nicht. Vielleicht nochmal ein Wort zu Čović. Der Pass von Boniface war auch gar nicht so einfach von der Ballannahme her. Ich habe es mir noch mal ein paar Mal angeguckt, diese Szene, weil man tatsächlich, der erste Impuls war, dass man dachte, den muss er reinmachen. Ganz so einfach war es aber dann tatsächlich doch nicht. Was die Bewertung des Spiels angeht, das ist ganz interessant, haben wir von euch jede Menge Meinungen eingesammelt und die liegen teilweise weit auseinander. Wir gucken mal auf das, was Gerd uns geschickt hat. Ich zitiere, moin zusammen, ich frage mich ernsthaft, welches Spiel die Deichstube gesehen hat, um Spieler wie Puertas, Schmid und Jinma so positiv zu bewerten. Aus meiner Sicht im Stadion ein absolutes Spiel. Kein Spielfluss, keine Ideen, keine Überraschung. Teilweise wie noch nie zusammen trainiert. Hier halten sich drei Affen die Augen zu. Drei Punkte super, aber da fehlt noch richtig viel. Zuschauerkommentare bei der Deichstube bestätigen meine Sicht auf das Spiel. Ja, Malte, was sagst du denn dazu? Das ist ja ein ziemlich hartes Urteil.
Ja, ich kann das verstehen, dass jeder, der ins Stadion geht und oder sich das Spiel anschaut und die Erwartung hat, dass man jetzt auch ein schönes Offensivspiel sieht, dass der natürlich gestern enttäuscht war, weil das einfach eben nicht vorhanden war bei allen Chancen, die wir schon aufgezählt haben. In dem Fall war es für mich aber eben so, dass diese Defensivleistung überwogen hat. Und wenn Spieler wie eben auch ein Romano Schmid eben permanent auch gegen den Ball mitarbeiten und sich und dadurch schon der Mannschaft helfen, dass eben vorne verteidigt wird, und das haben wir schon häufig besprochen, dass es genau so sein muss, dann hebt das für mich eben auch die Wertigkeit einer Note, weil eben die Ausrichtung einfach eine andere ist. Also es geht dann nicht immer nur darum, nach vorne was zu initiieren, sondern auch, wie man sonst sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und das hat zum Beispiel auch ein Cameron Puertas für mich, vor allem in der ersten Hälfte, hat es richtig gut hinbekommen. Er hat alleine 10 Zweikämpfe gewonnen. Das waren die meisten auf dem Platz. Also es hat kein anderer Spieler so eine Quote gehabt. Er hat richtig viele Bälle gestohlen, konnte teilweise nur mit Foul gestoppt werden. Das dann natürlich, wenn er den Vorwärtsgang eingeschaltet hat, hat er sich 2-3 Mal festgerannt. Dann kam der Pass zu spät. Sehe ich alles auch. Reicht für mich dann trotzdem zu einer insgesamt unterm Strich guten Note, weil er mit seiner Arbeit gegen den Ball an diesem Tag total wertvoll für die Mannschaft war. Und es ist häufig so, ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber wenn wir jedes Jahr diese Ballon d'Or-Verleihung sehen, sind es immer Offensivspieler, die da mit den Preisen zugeschüttet werden, weil jeder irgendwie immer darauf guckt, ja Mensch, der hat total viele tolle Tore geschossen und super Freistöße und keine Ahnung was. Und die Defensivspieler, die auch Woche für Woche da Top-Leistungen bringen, fallen bei solchen Veranstaltungen gerne hinten über. Und deswegen war für mich die Benotung diesmal so gut, weil so gut defensiv gearbeitet wurde. Ich kann aber natürlich trotzdem jeden verstehen, der über das Offensivspiel sich geärgert hat gestern, weil das war, gab sicherlich auch Anlass. Aber deswegen da gleich schlechtere Noten insgesamt rauszupacken, wenn doch in diesem entscheidenden Teilbereich, der die Basis dessen war, dass Werder da gestern als Sieger den Platz verlassen hat, also dass das so wichtig war, also dann kann ich nicht meiner Meinung nach so viele Abzüge vornehmen. Man kann sicherlich drüber streiten, ob der ein oder andere, der eine 2 bekommen hat, vielleicht auch mit einer 3 gut ausgestattet wäre, weil das Gesamtpaket dann besser gepasst hätte. Aber ich finde, man muss da jedes Spiel im Einzelnen bewerten. Und nur wenn es nächstes Mal dann vielleicht ein Hurra 3-0 gibt und dann die gleichen Noten kommen, kann man nicht sagen, es ist ja seltsam, dass diese Noten jetzt exakt gleich sind wie bei diesem St. Pauli-Spiel, was nicht schön war, aber erfolgreich. eben weil da einfach mal defensiv gut gearbeitet wurde über fast die kompletten 90 Minuten.
Also ein starkes Plädoyer für die Defensivleistung gestern. Sieht Thomas aus Wiesmoor übrigens auch so. Und er möchte noch mal einen Spieler herausheben, das ist Koulibaly. Für ihn ist das der Spieler der Saison. So wird es für Niklas Stark und Amos Pieper beinahe unmöglich sein, an ihm vorbeizukommen. Ja, hat er sich da jetzt schon so festgespielt, würdest du das auch sagen?
Absolut. Also wir haben gestern auch nochmal nachgefragt in dem Gespräch, was wir hinterher mit Horst Steffen hatten, ob er denn schon eigentlich jetzt ein richtiger Bundesligaspieler ist. Und Horst Steffen sagt nur, ja, also ich glaube, das sieht man Woche für Woche. Und auch diese Anlaufzeit, wo wir alle denken, Mensch, der ist ja, ne, natürlich ist der erst 18, der ist auch nervös gewesen, der hat am Anfang seine Fehler gehabt. Da hat Horst Steffen gesagt, naja, also jetzt ehrlich gesprochen, ich war überrascht eigentlich, dass er diese Fehler gemacht hat, weil er auf einem so konstant guten Niveau sich in der Vorbereitung, was wir ja auch alle gesehen haben, präsentiert hat, dass Horst Steffen wirklich so überhaupt keine Zweifel hatte, dass das eine Fehlentscheidung sein könnte, den da in die Startelf zu beordern. Und das zeigt er momentan Woche für Woche. Gestern auch wieder total routiniert eigentlich seinen Stiefel darunter gespielt, keinerlei Fehler gemacht. Und wenn mal irgendwas schief läuft, dann macht er halt einfach so weiter. Also das stört ihn halt alles gar nicht. Marco Friedl sagt auch, das ist total angenehm, neben ihm zu spielen, weil es Woche für Woche besser wird. Er selber leitet ihn so ein bisschen an, weil er auch aus eigener Erfahrung noch von früher weiß, wie wertvoll es sein kann, wenn du einen erfahreneren Spieler neben dir hast. Und Koulibaly bringt einfach alles mit. Also der spielt diese Pässe auch in die Schnittstellen, die sich Werder wünscht. Da kommt eben nicht jeder bei an, aber dann macht das eben nochmal. Und das ist schon brutal wertvoll. Also der knickt halt momentan null ein, wenn da irgendwie mal ja ein Fehler kommen sollte. Und er hat definitiv das Potenzial dazu, jetzt einer dieser Spieler zu sein, die für Werder vielleicht irgendwann mal ja die fette Ablöse bringen, wenn das alles so weitergeht, wenn er gesund bleibt, wenn er irgendwelche Widerstände, die es irgendwann mal geben wird, meistert. Aber ich sehe das momentan auch so, dass es keinen Grund gibt, ihn da rauszunehmen, zumal die Konkurrenz eben auch nicht so groß ist. Niklas Stark haben wir gestern auch nochmal nachgefragt, absolut nicht absehbar im Moment, wann der überhaupt wieder da ist. Maxi Wöber müssen wir auch nicht drüber sprechen, der ist ohnehin seit langer Zeit raus, auch da ist nicht absehbar, wann der in der Verteidigung wieder zur Verfügung steht. Julian Malatini spielt aktuell nicht die größte Rolle. Insofern ist es Amos Pieper. Und der muss einfach momentan damit leben, dass Karim Koulibaly da einen richtig guten Job macht.
Na, wer hätte das gedacht, oder? Dass sich das so schnell dreht.
Ja, absolut, weil war so nicht zu erwarten. Also, dass ein 18-Jähriger einfach, der ist ja erst seit knapp 4 Monaten oder ein bisschen mehr, ist der erst 18 Jahre jung. Also, wenn wir mal alle überlegen, was wir da in der Zeit gemacht haben und wie unsicher man vielleicht auch mal war. Also, er hat keine Lust auf große Medientermine. Das haben wir jetzt mittlerweile schon rausbekommen. Groß gesprochen hat er noch nicht. Aber dafür ist er auf dem Platz, ist er umso erwachsener und reifer. Und das ist wirklich enorm beeindruckend.
Ja, und das ist auch eine starke Entscheidung zu sagen, ich will mich erstmal auf meinen Fußball konzentrieren. Das wird ja vielen vorgeworfen, ja, dass viel Hype drumherum ist, aber und auch viel Gesende. Viktor Bernifes hat gestern wieder ein interessantes Zitat losgetreten bei Social Media. Da denkt man sich auch, Mensch, vielleicht mit Kopf mehr auf dem Platz, das würde helfen. Denn der ist nämlich gestern leistungstechnisch auch nicht gut bei euch weggekommen. Alex aus Erkenschwidt fast seine Leistung so zusammen. Da hat Boniface die Mega-Chance zum Schluss. Leider zeigt sich dabei schonungslos, warum sein Fitnessstand nur Kurzeinsätze zulässt. Bei dem Vorsprung hätte er sich zu Bestzeiten nie einholen lassen und wäre 1-1 auf den Torhüter zugelaufen. Und Stani dazu, über Boniface fange ich erst gar nicht an zu reden. Ein Schmied mit 90 Minuten in den Beinen ist mehr und schneller gelaufen als ein frischer Boniface. Frisch war bei ihm nur die Frisur. Hashtag Cater 2.0. Bevor wir das habe ich aber nicht zum ersten Mal gehört von Stani heute Morgen. Also ganz ehrlich, da ist gerade viel Bewegung drin, wenn es um die Bewertung von Bonny geht. Bevor wir deine sehr geschätzte Einschätzung dazu hören, lass mal ganz kurz bei Horst Steffen reinhören. Der hat sich nämlich auch gestern zu Boniface in der PK nach dem Spiel geäußert. Folgendermaßen.
Viktor hat schon seine Arbeit gemacht und am liebsten hätte ich ihm das Tor gegönnt. Was möglich war, das hat er gut gemacht. Da fehlt ein paar Zentimeter und dementsprechend bin ich da nicht unzufrieden gewesen.
Ja, also wir halten fest, die Meinung des Trainers und unserer Community gehen weit auseinander. Erstmal hat der Horst da jetzt nicht ganz so viel gesagt. Was aber eben bemängelt worden ist von Stani und Alex, ist der Fitnesszustand und die fehlende Geschwindigkeit. Wie kriegen wir denn jetzt mehr Tempo in den Boniface?
Ja, es geht halt nur über Training, ne? Also der bringt halt natürlich einfach auch ein bisschen Malessen mit aus Leverkusen, das hat Horst Steffen auch schon gesagt, und das wird einfach seine Zeit brauchen. Das ist natürlich bei so einem Leihspieler immer ungünstig, gerade wenn du so ein namhafter bist und alle bei diesem Transfer wieder die Hoffnung haben, dass er die ganz große Nummer ist. Also ich finde jetzt Naby Keita 2.0 finde ich wirklich brutal übertrieben und echt zu hart. Also das sehe ich im Moment nicht. Ja, natürlich bei dem Vorsprung, den er gestern hatte, war es dann schon erschreckend, dass er von, weiß ich nicht, 10 Meter vor Vorsprung auf den ersten zwei direkt 15 eingebüßt hat. Also das war ist schon happig gewesen. Und auch, ich bin ganz dabei, auch seine Chance, die er da hatte, die darf er dann auch gerne nutzen. Ich fand eigentlich den Pass kurz vorher noch viel schlimmer. Der war, ich glaube, das war eine 3-gegen-2 Kontersituation, den er nicht rübergebracht hat auf den völlig Freistehenden. Ich glaube, das war auch Patrice Čović. Ich habe die Szene jetzt gar nicht im Kopf. Aber dass er da schon hängen geblieben war. Also es läuft halt noch nicht rund, und dass Horst Steffen ihn stark redet und sich schützend vor ihn stellt, ist ja nur normal für einen Trainer. Ja, da muss noch mehr kommen. Es wird am Ende davon abhängen, wie wichtig ist ihm diese Station hier wirklich. Ich habe, wenn ich seine Gestiken sehe, nicht das Gefühl, dass er das hier nur als Durchgangsstation begreift, sondern schon auch, dass er bei Werder ein bisschen was ankurbeln will. Und ich glaube, Victor Boniface ist tatsächlich so eine Art Paradebeispiel für geplatzter Knoten. Also ja. Ich glaube, wenn der das erste Mal trifft, vielleicht läuft es dann wirklich. Und ich finde zum Beispiel, man hat ja letzte Woche gegen die Bayern war es, wo er getroffen hat, auch wenn es abseits war, hat man ja gesehen, was er kann und also wie stark seine Abschlussqualität da ist. Er braucht es jetzt nur halt mal irgendwie auf dem Platz, und ich glaube, deswegen hat er sich auch so geärgert, weil er einfach so nach so einem Erfolgserlebnis giert.
Ja, aber es ist ja auch irgendwie schwer auszuhalten, von außen immer wieder das Argument zu hören, der sei noch nicht fit. Nimm uns da doch mal mit rein. Also wie lange wird es denn dauern, bis der wieder an seinem Highspeed kratzt? Also wie viel Zeit braucht der noch? Und ich glaube, dieses Naby Keita 2.0 kommt auch ein Stück weit daher, dass man damals auch große Hoffnungen hatte und dachte, Naby Keita würde das schneller übersetzt bekommen. Und dann kam nicht so richtig Tempo rein. Und vielleicht noch eine zweite Frage, weil du es gerade angesprochen hast. Du sagst, er strahlt aus, es sei keine Zwischenstation für ihn hier. Du bist natürlich auch viel näher dran. Ich lese ihn ehrlich gesagt ein bisschen anders. Aber das mag auch sein, dass er grundsätzlich als Typ anders sendet. Ich finde seine ganze Körperhaltung, die Art und Weise, wie er auf den Platz geht, überzeugt mich noch nicht ganz, um es diplomatisch zu sagen. Ich finde, der wirkt manchmal sehr gelangweilt und eben nicht hoch motiviert bis in die Zehenspitzen. So, das war jetzt ganz viel. Du hast jetzt ungefähr 8 Minuten Zeit, darauf zu antworten.
Ich teile den Eindruck Körpersprache. Also gerade auch im Training hat man manchmal das Gefühl, der kommt da wirklich einfach nur so hobbymäßig hin und kickt ein bisschen mit seinen Kumpels. Nach allem, was ich mir so habe sagen lassen, auch von anderen Stationen, ist das halt schon immer so gewesen. Der ist halt, wenn man es positiv ausdrücken will, ist er ein 24-jähriger Kindskopf, der einfach Spaß an allem, was drumherum ist, hat und dass sich und auch alles andere nicht so ernst nimmt. Aber beim Fußball, das kann er eben gut, und da kann er an guten Tagen halt auch richtig viel Klasse zeigen. Also auch die Teamkollegen brechen ja nicht den Stab über ihn, sondern sagen alle, dass er echt ein cooler Typ ist, der auch richtig Lust hat und das einbringt. Er stellt es halt nur noch nicht so richtig dar. Und ja, der körperliche Faktor, wie lange das dauert, ist, kann ich leider auch nicht sagen. Also dafür stecke ich dann zu wenig in dieser ganzen Trainingsthematik drin, dass sie bei Werder drum bemüht sind. Auf der einen Seite den natürlich auf Vordermann zu bringen, ist klar. Auf der anderen Seite jetzt aber eben ihn auch nicht zu überstrapazieren, damit es nicht irgendwelche körperlichen Folgeschäden sozusagen gibt, ist auch zu verständlich. Dafür hat man eben auch schlechte Erfahrungen mit anderen Spielern gemacht. Vielleicht dann eben auch mit dem Naby Keita. Wobei da war halt die körperliche Konstitution eben schon eine ganz andere. Das ist, glaube ich, bei Victor Boniface jetzt erstmal nicht der Fall. Und wenn wir es positiv sehen wollen, hat Werder momentan jemanden auf der Bank sitzen, den du halt immer bringen kannst und der in jeder oder in fast jeder Bundesliga-Abwehr sofort für Gefahr sorgt, weil der ist einfach nicht einfach zu verteidigen. Auch wenn er da gestern seine 1-2 Bälle fast verstolpert hat, am Ende waren sie dann eben doch noch am Fuß, weil er eben so schwer zu trennen ist. Das ist eben auch ein ziemlich körperlicher Typ, den du erstmal aus dem Weg räumen musst. Natürlich hoffen sie aber auch alle, dass der nochmal so richtig explodiert und nicht erst irgendwie im April, sondern im Idealfall schon im Oktober, November, Dezember. Es wurde viel über den Afrika-Cup geredet, dass er da dann weg sein könnte. Aktuell ist er nicht nominiert worden für Nigeria. Ich würde sagen, wenn er im November nicht nominiert wird, ist vielleicht auch das Thema Afrika-Cup auch komplett vorbei. Da müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, dass er dann auch weg ist, sondern vielleicht bleibt er dann bei Werder. Wäre dann zwar für ihn vielleicht sicherlich traurig, weil er Lust auf dieses Turnier hätte, für Werder aber vielleicht ein Vorteil, weil du kontinuierlich mit ihm weiterarbeiten kannst. Also ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, dass das noch richtig funktionieren kann. Natürlich bringt aber ein Name wie Victor Boniface enorm hohe Erwartungen mit. Und ich glaube, deswegen ärgert er sich eben auch so, dass er diese Dinger einfach nicht macht. Wenn das Tor gegen die Bayern gezählt hätte letzte Woche und er hätte den gestern reingeschraubt, würden wir heute, glaube ich, ganz anders reden.
Aber es ist schon interessant, dass auch die nigerianische Nationalmannschaft ja offensichtlich sich leisten kann, ihn gar nicht erst mitzunehmen zum Afrika-Cup.
Oh, das können sie aber wirklich. Also die sind ja seit jeher, sind die offensiv brutal stark besetzt. Victor Osimhen und Co. sind da unterwegs. Das sind alles Spieler, die regelmäßig spielen. Das gehört natürlich auch dazu. Ein Victor Boniface ist eben verletzt gewesen, hat wenig Spielrhythmus. Dann lädst du den zur Nationalmannschaft auch nicht unbedingt ein. Und die Nigerianer sind wirklich offensiv richtig, richtig gut. Was ja auch zum Beispiel, jetzt nochmal auch wieder ein hinkender Vergleich, aber Justin Jinma träumt ja auch davon, dass er immer noch mal irgendwie eingeladen wird, so wie es eben auch ein Felix Agu geschafft hat. Aber er hat auch immer gesagt, dass das brutal schwierig ist, weil diese Offensive seit jeher einfach mega stark ist da. Und da haben es solche Leute wie er, haben es schwer. Und da muss ein Victor Boniface auch bei 100% sein, um da eine regelmäßige Einladung zu bekommen.
Okay, von Nigeria zurück an den Osterdeich. Vielleicht noch abschließend, ich versuche ja auch diesen Mann zu verstehen. Sein Zitat gestern: Even if tomato no red, cow can be snake because potato and jam are not siblings. Ich habe ja einen Kumpel in Leverkusen, der sich sehr lange mit dem beschäftigt hat. Der schrieb mir nur, weil ich habe gefragt, also bitte übersetzen Sie. Heißt so viel wie, auch wenn man am Gras zieht, wächst es nicht schneller. Nur sehr eigenwillig ausgedrückt. Also, die Übersetzungshilfe, falls ihr sie braucht, ich habe sie parat. Aber deckt sich ja mit dem, was du sagst. Also, es braucht Zeit, es braucht Geduld.
Du könntest auch so ein Buch rausbringen. So Boniface Deutsch, Deutsch Boniface genau. Oder so. Das wird bestimmt sich richtig gut verkaufen.
Ja, ich glaube, es wird ziemlich durch die Decke gehen. Also, genug Futter hätte ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich setze mich gleich mal ran. Dabei muss ich auch nicht reden, dass schon meine Stimme, es macht Sinn. Es macht alles so viel Sinn. jetzt kommen wir mal zur Rubrik Dit and Dat, wie ich sie so schön nenne. Klaus aus Goslar hat nämlich noch zwei weitere Punkte. Neben der Tatsache, dass er die Offensive auch ziemlich mau fand. Sein Statement: Alle Einwürfe sind eine Katastrophe und hat Hein den Ball am Fuß, kriege ich Angst. Erstmal zum Thema, Ja, ich fand auch, also eine Meinung wie ein Donnerhall. Erstmal zu den Einwürfen. Findest du die auch so schlecht? Ich muss dir erstmal überlegen, wer hatte gestern eigentlich alles Einwürfe gemacht?
Ja, in der Regel machen das ja Werders Außenverteidiger, wenn ich das so richtig umschirme. Also Felix Agu, bis er dann verletzt raus musste, danach dann Isaac Schmidt und auf der Gegenseite dann natürlich Yukinari Sugawara. Das folgt schon einem stetigen Muster. Sie sind alle wenig gewinnbringend nach vorne, sondern man nutzt sie, glaube ich, eher, um dem eigenen Spielaufbau so ein bisschen näher zu kommen. Das ist alles so gewollt, wie es gemacht ist. Also richtig zwingend ist das nicht immer, sondern man will wirklich den Ball dadurch nutzen, um in den eigenen Reihen zu halten und wieder kontrolliert aufzubauen. Jetzt richtig katastrophal finde ich sie jetzt nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wer natürlich erwartet, dass die Dinger einfach mal weit in den Strafraum geworfen werden, das sieht man bei Werder dann doch eben selten.
Karl Hein wird hier auch angezählt, zumindest was sein Agieren mit dem Fuß angeht. Der wird ja häufig als zusätzliche Anspielstation genutzt. Mhm. Wie hast du ihn denn gesehen? Ich finde den Mann ja ziemlich stark.
Ja, fand ich auch. Also es gab diese eine Situation kurz vor der Halbzeitpause, wo er einmal aufreizend lässig den Ball erst weitergegeben hat und fast von einem St. Paulianer noch angelaufen worden oder intensiv gestört worden wäre, dass da draußen ein Tor hätte entstehen können. Ansonsten vermittelt er, und das Gefühl hatte ich gestern auch im Stadion, deswegen waren die Leute eigentlich alle eher beruhigt, einen unfassbar entspannten, gelassenen, souveränen Eindruck, sowohl bei hohen Bällen, der weiß, wann er sie rausfausten muss, der weiß, wann er zupacken muss, der packt sicher zu, also da flutschen die Bälle nicht nochmal irgendwie durch. Bislang sind nur zwei Spiele, muss man alles abwarten. Er strahlt totale Sicherheit aus und vermittelt seinen Vorderleuten: Jungs, macht euch keine Sorgen, wenn ihr patzt, bin ich da, und wenn ihr mich als Anspielstation braucht, spielt mich ruhig an, der Ball ist bei mir gut aufgehoben. Ich finde das auch total ordentlich. Also da macht er mir keine Sorgen. Also ich finde im Gegenteil, der betreibt eher Eigenwerbung dafür, dass es vielleicht für ihn nochmal weitergehen könnte. Aber da hat Horst Steffen gestern direkt sämtliche Torwartdiskussionen im Keim erstickt und hat gesagt, nee, Mio Backhaus bleibt meine Nummer eins. Ich hoffe, der ist bald wieder da und so soll es sein.
Ja, Mio Backhaus war ja gestern auch als Interviewgast in der Halbzeit bei Sky. Alle, die im Stadion waren, werden es nicht mitbekommen haben. Und da kam natürlich die Frage, ob ihm die gute Leistung Heinz Kummer bereite. Der hat da so ein bisschen geschwommen. Der war natürlich klar, der erstmal gesagt, er freut sich für ihn. Was soll er auch sagen? Soll er sagen, nee, ich habe schlaflose Nächte? Aber das wird natürlich auch was mit ihm machen. Selbst wenn Horst Steffen sagt, er sei die unangefochtene Nummer eins. Ich meine, kann Horst Steffen wirklich stoisch daran festhalten, an dieser Aussage, auch in den nächsten Wochen und Monaten? Sollte es leistungstechnisch so bleiben? Oder haben wir einfach auch zu wenig bisher von Mio Backhaus gesehen, um da wirklich ein Urteil fällen zu können?
Ja, also stoisch an ihm festhalten kann er eigentlich nicht, wird er, glaube ich, auch nicht. Also das hat er gestern genau in die Kerbe, habe ich nämlich auch geschlagen, dann in unserem späteren Gespräch noch. Natürlich ist es jetzt erstmal das falsche Signal für den Keeper, auf den du dich festgelegt hast, von dem jeder sagt, der ist hier die große Zukunft, also nämlich Mio Backhaus, und der soll hier auf Jahre vielleicht die Nummer eins werden. Wenn du dem jetzt direkt nach dem ersten kleinen Ausfall, den er hatte, direkt einen anderen Keeper vor die Nase setzt. Aber Horst Steffen sagt natürlich auch, das ist hier das Leistungsprinzip. Und wie auf jeder anderen Position gilt auch im Kasten eben das Leistungsprinzip. Also am Ende wird sich der durchsetzen, der am besten den Eindruck vermittelt, wer da helfen zu können. Mhm. Und auch das hat Mio Backhaus ja gestern in diesem Gespräch gesagt. Es hat ihn sehr geehrt, wie ich finde. Der sagte, also als ich vor dem Fernseher saß, das hat mich auch angepusht, seine gute Leistung. Und macht mich eigentlich nur noch schärfer darauf, noch besser zu werden. Und er selber sagte dann ja auch, er freut sich total über das Vertrauen von Horst Steffen. Er weiß aber eben auch, er muss das auch bestätigen und beweisen, wenn er sich zwei Dinger selber reinlegt. Dann geht das ganz schnell und genau darauf könnte es dann eben auch hinauslaufen. Mio Backhaus hat bislang, das muss man ja auch sagen, keinen wirklichen Fehler gemacht in seinem Spiel. Also er hat ja jetzt nicht den Eindruck vermittelt, dass das irgendwie komplett riskant sei, ihn ins Tor zu stellen. Er vermittelt nur eben auch sicherlich aufgrund seines jungen Alters einen anderen Eindruck, ist nicht in allen Situationen so sicher und souverän. Und das strahlt einen Karl Hein eben aus, der zwar auch nur zwei Jahre älter ist, aber brutale Erfahrungen durch die estnische Nationalmannschaft hat und auch durch diese Saison letztes Jahr in Spanien, als er dorthin ausgeliehen war, wo er reihenweise die Hütte vollgekriegt hat. Das macht natürlich was mit dir und dadurch agiert er anders und vermittelt, glaube ich, auch im Stadion den Zuschauern und vielleicht auch der Mannschaft ein ganz anderes Gefühl. Und da wird es für mich auch ganz spannend zu sehen, wie Horst Steffen sich da entscheiden wird.
Ja, zwei wirklich unterschiedliche Typen sehe ich auch so, die ja einen eigenen Stil prägen. Aber das Selbstbewusstsein spielt natürlich schon eine große Rolle bei Karl Hein. Also das Duell im Kasten wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir schauen noch aufs Krankenlager. Zwei Hiobsbotschaften gab es nach der Partie nämlich leider auch. Felix Agu musste ja schon kurz vor der Pause runter. Der hat von hinten einen Schlag auf die Hacke bekommen von seinem Gegenspieler. Das Sprunggelenk, genau. Das war unglücklich. Das war natürlich keine gewollte Situation. Sprunggelenk anschließend dick bandagiert. Was ist da der Stand?
Montag steht MRT an. Also Horst Steffen sagte gestern, sieht nicht allzu gut aus. Also was da jetzt genau ist, müssen wir gucken. Aber dass er direkt runter musste, zeugt eigentlich tatsächlich davon, dass da irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, Schlimmeres passiert ist, weil er konnte ja immerhin noch selber wieder laufen und in die Kabine gehen, wenn auch sehr stark humpelnd und eben mit dick bandagiertem Sprunggelenk auf Krücken war er dann auch noch kurz unterwegs, um das alles möglichst zu entlasten. Also ich fürchte auch, dass da erstmal ein Ausfall droht. Also Reise zur Nationalmannschaft wird es, glaube ich, für ihn jetzt erstmal nicht geben. Wäre eine Schwächung. Also er hat sicherlich nicht so gut gespielt in den ersten Wochen, aber ich fand ihn gerade gestern gegen St. Pauli zum Beispiel, hat er mir echt gut gefallen, weil er nicht nur hinten sehr gut gestanden hat und viel gestört hat, sondern auch sich nach vorne gut eingeschaltet hat und immer wieder da gefährlich wurde. Es tat gut, dass Isaac Schmidt sich relativ nahtlos eingefügt hat, als er dann reinkam. Und also vielleicht wird das auch in den kommenden Wochen dann so sein.
Und auf wen wir auch schauen müssen, ist Jens Stay mit seinem 100. Pflichtspiel für Werder, war ja gestern ja als Achter unterwegs. Dann allerdings gab es einen Zweikampf in der zweiten Halbzeit. Kurz darauf lag der auch länger auf dem Feld. Es folgte dann das Krankenhaus, der Verdacht auf Rippenbruch. Gibt es da schon Neuigkeiten?
Ja, tatsächlich. Also es ist jetzt gerade, während wir hier sprechen, ich habe ja mein Handy immer nebenan laufend, insofern das ist von Vorteil. Während wir hier sprechen, hat Werder tatsächlich die gute Nachricht rausgeschickt. Es gibt Entwarnung. Also es ist kein Bruch. Den Rippen ist nichts passiert, dem gesamten Brustkorb ist nichts passiert und auch den Organen nicht. Es ist tatsächlich nur, in Anführungszeichen, eine Rippenprellung. Ah. Wird sicherlich auch ziemlich schmerzhaft sein, hat man gestern ja schon gesehen. Deswegen, also er hat ja zwar zu Ende gespielt, aber der ist ja direkt wirklich zum Team Doc und hat gesagt, ey, bringt mich hier raus, ich muss los. Und deswegen ging es ja so schnell ins Krankenhaus. Aber deswegen die gute Nachricht, also es ist nichts Schlimmeres passiert. Horst Steffen hatte schon im Nachgang gesagt, Mensch, wir haben jetzt diese Länderspielphase, vielleicht hilft uns das, um in zwei Wochen da wieder etwas gesünder auszusehen. Bei Felix Agu müssen wir es abwarten, aber bei Jens Day kann man, glaube ich, mit einer Prellung dann schon sehr zuversichtlich sein, dass der jetzt einfach nur weniger trainieren wird und dann vielleicht tatsächlich am 18. Oktober gegen Heidenheim sogar wieder zur Verfügung steht.
Na, das sind doch mal gute Neuigkeiten. Also gar nicht zwei Hiobsbotschaften, sondern anderthalb, und Malte Bürger hier als Tausendsasser unterwegs. Der kann reden, der kann lesen, der kann Nachrichten empfangen. Also mehr geht nun wirklich nicht, Malte.
Soll noch einer sagen, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig.
So nämlich, so sieht's aus. Also wir halten jetzt mal fest, Werder hat wichtige drei Punkte eingefangen, kann man so sagen. In der Tabelle ein bisschen Boden gut gemacht. Kommendes Wochenende steht dann erstmal die Länderspielpause an. Im Anschluss kommen dann Gegner, die in Reichweite sind. Ja gut, Heidenheim im unteren Tabellendrittel, Union Berlin, Mainz sind die Gegner. Und Kulthörer Björn, wie er sich selbst nennt, und wir finden das gut, kommt dazu mit seiner Analyse. Wir sind jetzt mitten in der Saison. Nach der Länderspielpause heißt es weiter punkten. Was bleibt? Hein strahlt hinten eine Aura aus, die man im Auge behalten muss. Koulibaly ist in meinen Augen mit Friedel gesetzt. Der Rest sind Herausforderer. Im Zentrum muss die vorhandene Kreativität richtig eingesetzt werden. Dickes Lob an den Coach Steffen, der immer versucht, die Youngsters mit Spielzeit zu füttern. Das ist wichtig für die Jungs. Malte, das sind alles Punkte, bei denen du wahrscheinlich so mitgehst, oder? Ich meine, ein paar davon haben Total. Wir ja schon besprochen heute.
Genau, schöne Zusammenfassung. Finde ich richtig gut. Trifft es meiner Meinung nach auch. Tabellarisch sehe ich es ganz genauso. Wer da hat jetzt 7 Punkte, wie auch viele andere Teams. Es gibt dann die etlichen Teams drumherum, die vielleicht noch mal einen mehr oder einen weniger haben. Insofern kann man sagen, die haben alle irgendwie gerade ihre Problemchen, wenn man so auf die Bundesliga-Standorte schaut. Es gibt jetzt, abgesehen von 2, 3 Top-Teams, kannst du jetzt bei keinem wirklich sagen, so, oh, die sind aber schon richtig gefestigt. Also man hat wirklich das Gefühl, Woche für Woche verschiebt sich das nach oben und nach unten. Und Werder ist da tatsächlich mittendrin und schwimmt damit, muss sich halt wirklich Woche für Woche beweisen. Aber du musst zumindest nicht mit großer Sorge jetzt nach Heidenheim fahren, empfängst dann auch Union Berlin nicht mit voller Angst. Mainz muss man dann mal sehen. Unter normalen Umständen würde ich die jetzt etwas stärker einschätzen. Kann aber vielleicht auch was gehen. Also es geht am Ende viel über die eigene Entwicklung tatsächlich. Und das ist ja auch das, was sie bei Werder alle hervorheben. Sie wollen jetzt die nächsten Schritte machen und das müssen sie auch. Und da ist natürlich dann so ein Sieg, logischerweise, sagt man nichts Neues, hilfreicher, als wenn du mit einer Niederlage in diese 2 Wochen gehst.
So, das kostet jetzt aber wirklich 10 Euro, ganz ehrlich, ja, zur Aussage.
Ich lade dich auf den Freimarkt ein, wenn du widersprechen kannst.
Alles klar. Dann gehen wir zusammen in irgendeine so wilde Krake, würde ich sagen.
Aber wenn du da wieder rumschreist, ist die Stimme wieder weg.
In der Krake kann ich nicht schreien, da bin ich ehrfürchtig ruhig.
Oh Gott.
Übernächsten Samstag, also 18. Oktober, 15:30 gegen Heidenheim. Was kann und sollte da gehen? Können wir da jetzt irgendwie schon spekulieren oder müssen wir jetzt erstmal abwarten, was die nächsten 2 Wochen bringen, welche Leistungsträger fit sind und so weiter?
Ja, genau, das wird ein entscheidender Faktor sein und dann sicherlich nochmal die generelle Stimmungslage auch in Heidenheim. Die spielen ja jetzt am heutigen Sonntag erst noch. Da ist ja also der Saisonstart auch nicht wirklich rund gelaufen. Werder tut sich da gerne mal schwer, insofern wird es spannend, aber wie schon gesagt, also kannst du auf jeden Fall optimistisch hinfahren und der Druck, würde ich sagen, liegt unabhängig davon, wie es heute Abend ausgeht, eher bei den Heidenheimern. Werder muss dann vielleicht nur die sich bietenden Konterchancen auch mal wirklich nutzen, dann könnte das sich in einen angenehmen Nachmittag entwickeln.
Und du bist vor Ort oder wen darf ich dann in der Sprechstunde erwarten am nächsten Tag?
Genau, für mich tatsächlich das erste Mal auf der Brenz, also ich bin sehr gespannt, wird zwar strapaziöse Anreise, aber ich hab richtig Lust drauf.
Ja, also es ist nicht so mein Ort, um es mal diplomatisch auszudrücken, aber du wirst da bestimmt eine Menge Spaß haben. Du machst ja aus jeder Lebenssituation was. Es war mir eine Freude, heute, du hast mich auch aus diesem Podcast wieder eine Menge gemacht. Du hast ihn extremst bereichert. Was würde ich ohne dich machen? Dankeschön dafür.
Vielen, vielen Dank.
Und danke auch an euch. Lasst uns gerne 5-Sterne-Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Ihr macht das aber wirklich extrem aktiv im Moment. Ich habe euch ja im Blick bei Spotify und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Ja, wenn ihr wollt, ist die 016098213x8 und die 4 in der Zwischenzeit eure Anspielstation. Wir melden uns dann in 2 Wochen wieder, hören uns nach Heidenheim. Ich sage danke, trinke jetzt einen Tee und sage Cheers vom Nachspielteich.
Lass es dir gut gehen, gute Besserung und an alle anderen. Ciao, bis demnächst.
Danke, bis dann.